Das Buch der Erfahrung. Vorträge über den Brief an die Philipper von J.N. Darby. Kapitel 1. In dem Brief an die Epheser sowie in dem an die Kolosser zeigt uns Gott unseren Platz mit Christo. Im Philipperbrief hingegen sehen wir den Gläubigen diese Welt durchschreiten, als Christ in derselben wandeln. Es handelt sich hier nicht um Lehre, sondern wir sehen den Gläubigen in der Kraft des Geistes Gottes dem Kampfpreis entgegeneilen. Denn das wahre Kennzeichen des Christen ist, dass er den Wettlauf ganz und gar in dieser Kraft des Geistes vollbringt. Daher wird in diesem Briefe nicht von der Sünde gesprochen. Das Wort Sünde kommt nicht ein einziges Mal vor, auch nicht vom Kampf im eigentlichen Sinne des Wortes. Nicht als ob der, welcher läuft, den Preis schon erlangt habe, aber er tut stets nur eines, er jagt in der Kraft des Geistes Gottes hin zu dem Kampfpreis. Er hat ihn noch nicht ergriffen, jedoch sein einziges Bestreben ist, ihm entgegenzueilen. Er ist über alles erhaben, was in ihm und was in der Welt ist, ja, völlig erhaben über alle Umstände. Der Philipperbrief ist der Brief der Erfahrung, aber einer Erfahrung gemäß der Kraft des Geistes Gottes. Wir lernen in demselben, dass, obgleich wir fehlen, es dennoch möglich ist, in der Kraft des Geistes Gottes zu wandeln. Nicht als ob das Fleisch verändert sei oder man dem Gedanken Raum geben dürfte, das Ziel sei erreicht, denn hienieden gibt es keine Vollkommenheit. Wohl aber ist es möglich, stets in einer Weise zu handeln, die mit unserer Berufung, Christum in der Herrlichkeit zu erreichen, übereinstimmt. Da gibt es kein Streben nach stufenweisen Fortschritten in der Welt. Der Christ wird, wie gesagt, betrachtet als erhaben über jede Art von Umständen, Widerwärtigkeiten und Schwierigkeiten. Er sieht seinen Pfad über diesem allen. Das Vorhandensein eines Pfades für uns beweist, dass wir den Ort, wohin Gott den Menschen gestellt hatte, verlassen haben. Der Pfad zeigt an, dass wir nicht daheim sind. Es ist gesegnet, in der Wüste einen Weg zu haben, und dieser Weg ist selbstredend Christus. Adam bedurfte keinen Weg, er hätte ruhig in Eden bleiben können, wenn er Gott gehorsam gewesen wäre. Wir aber sind von Ägypten ausgezogen und noch nicht in Kanaan angelangt. Wir eilen dem Ziel entgegen. Zahllose Dinge kommen auf dem Wege zum Vorschein. Das Einzige jedoch, was uns zu tun obliegt, ist zu laufen. Bei jedem Schritt gewinnen wir mehr von Christo, so wie wir von einer Lampe, die am Ende eines langen Weges brennt, immer mehr Licht empfangen, je näher wir ihr kommen. Die Lampe selbst haben wir nicht erreicht. Wohl aber nimmt das Licht derselben für uns mit jedem Schritte zu. Wir sind von der Herrschaft des eigenen Ichs gänzlich befreit und werden durch einen Beweggrund geleitet, der über den Umständen steht, sodass dieselben, obgleich wir nicht unempfindlich für sie sind, keinen Einfluss auf uns ausüben. Vers 3. Ich danke meinem Gott bei aller meiner Erinnerung an euch, alle Zeit in jedem meiner Gebete, indem ich für euch alle das Gebet mit Freuden tue, wegen eurer Teilnahme an dem Evangelium vom ersten Tage an bis jetzt. Die Philipper hatten regen Anteil am Evangelium genommen und ein liebendes Herz gezeigt. Wie unermüdlich war der Apostel im Flehen für sie alle. So oft er betete, erwähnte er ihre. Er trug die Versammlung Gottes auf dem Herzen und ebenso jeden einzelnen Heiligen. Er dachte an all das Gute unter ihnen und dankte Gott dafür. Welch ein Interesse hatte er für die Heiligen. Stets waren seine Gedanken mit ihnen beschäftigt. Sogar zu den Korinthern sagt er, ich danke meinem Gott alle Zeit euerethalben. 1. Korinther 1, Vers 4. Woran Christus denkt, daran sollten auch wir denken. Wenn Christus mein Leben und durch den Geist die Quelle meiner Gedanken ist, so werde ich in allen Dingen seine Gedanken haben. Denn alsdann ist das vorhanden, was Christo angemessen ist. Ich habe mich inmitten der Umstände so zu verhalten, wie Christus sich verhalten würde. Das ist das christliche Leben. Es ist nie notwendig für uns, irgendetwas Böses zu tun, nie notwendig, irgendwie nach dem Fleische zu handeln. Wenn auch das Fleisch vorhanden ist, warum sollte ich meine Gedanken durch dasselbe leiten lassen? Ich werde es nicht tun, wenn ich mit Christo erfüllt bin, denn er ist es dann, der mir die Gedanken einflößt. Wenn ich in den Sinn und in die Gedanken Christi eingegangen bin, so werde ich nicht ertragen können, in den Heiligen Böses zu erblicken. Ich wünsche sie, Christo ähnlich zu sehen. Christus wirkt jetzt in den Herzen der Heiligen, auf dass er sie heilige, sie reinigen durch die Waschung mit Wasser durch das Wort. Epheser 5, Vers 26. Und es geziemt mir, mit ihm in demselben Geiste zu wandeln. Aber dies vermag ich nur dann, wenn bei mir selbst alles in Ordnung ist. Christus gibt sich zuerst selbst für die Seinigen hin, und dann ist er damit beschäftigt, sie zu reinigen und so darzustellen, wie er sie haben will. Das sollten auch unsere Herzen durch die Fürbitte zu tun begehren. Die Kraft dazu ist reichlich vorhanden, obwohl unser Standpunkt ein höchst niedriger ist. Der Herr kann seine Gnade jetzt ebenso sehr entfalten wie in den herrlichsten Tagen des Apostels. Zur Zeit, da man David nachjagte wie einem Rebhuhn auf den Bergen, gab es viel mehr Ursache zur Freude als inmitten all der Herrlichkeit Salomos. In den Tagen der Leiden Davids war die Macht des Glaubens vorhanden. Wir sollen mit allen Heiligen völlig erfassen. Epheser 3, Vers 8. Wir schmälern unsere Segnung, wenn wir nicht alle einschließen. Wir sind mit Christo dazu befähigt, und wenn wir mit ihm wandeln, so müssen wir ihretwegen in Frieden sein. Die Fürbitte für die Heiligen befähigt denjenigen, der sie ausübt, alles Gute zu sehen, das in ihnen ist. Dies beweisen uns die Briefe, mit Ausnahme desjenigen an die Galater, in welchem der Apostel nicht von dem spricht, was er loben konnte. Er wendet sich hier von vornherein gegen das Böse, weil die Galater sich von der Grundlage des Christentums abwandten. Würden wir mehr für die Heiligen beten, so würden wir mehr Freude an ihnen haben, und unser Mut betreffs ihrer würde zunehmen. Es ist immer verkehrt, wenn wir hinsichtlich der Heiligen den Mut verlieren, wiewohl es möglich ist, dass wir in die Lage des Propheten Jeremia kommen, zu welchem der Herr sprach: Bitte nicht für dieses Volk. Kapitel 7, Vers 16. Der Herr ist stets gegenwärtig, und an seiner Liebe wird es nie fehlen. Wir dürfen daher mit Freude, Trost und Mut auf dieselbe rechnen. Selbst nachdem der Apostel zu den Galatern gesagt hatte: Ich bin euretalben in Verlegenheit, fügte er, indem er alsbald seinen Blick auf Christum richtete, hinzu: Ich habe Vertrauen zu euch im Herrn. Galater 4, Vers 20 und 5, Vers 10. Er sah die Heiligen unter dem sorgsamen Auge Christi, der stets bereit war, sie zu segnen. Inwieweit betrachten wir alle Heiligen mit dem Herzen Christi und sind also getröstet und ermuntert, weil wir wissen, dass dort Gnade genug für sie vorhanden ist? Indem ich eben dessen in guter Zuversicht bin, dass der, welcher ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollführen wird bis auf den Tag Jesu Christi. Vers 6. Und wie wir im zweiten Kapitel lesen: Auf dass ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes. Vers 7. Weil ihr mich im Herzen habt und das, sowohl in meinen Banden als auch in der Verantwortung und Bestätigung des Evangeliums, ihr alle meine Mitteilnehmer der Gnade seid. Wir fühlen nur sehr schwach, wie wirklich die Einheit des Geistes ist. Wir haben die Verwirklichung derselben in hohem Grade verloren, wiewohl wir sie als eine Wahrheit anerkennen. Es ist eine Einheit durch eine lebendige Macht, die sich in jedem Heiligen findet, sodass, wenn ein Glied leidet, die anderen Glieder nicht nur mitleiden sollten, sondern notwendigerweise mitleiden. Der Leib mag in einem solch unempfindlichen Zustande sein, dass er nur sehr wenig fühlt. Und doch, angenommen, der Heilige Geist wäre in Indien sehr wirksam, würden dadurch nicht die Heiligen hier in Europa belebt werden? Ebenso verhielt es sich in Bezug auf Paulus. Als die Heiligen für ihn beteten und Gott ihn stärkte, stieg Lob und Dank aus aller Mund empor. Vergleiche auch 2. Korinther 1, Vers 11. Die Wirksamkeit des Geistes Gottes übt ihren gesegneten Einfluss auf alle Hörenden aus. Als aber der Apostel sagen musste: Alle haben mich verlassen, zwar hatten sie nicht Christum verlassen, allein es fehlte ihnen der Mut, sich der Gefahr preiszugeben, da setzte er seinen Weg alleine fort. Wir wissen gar wohl, dass, wenn unser Körper einen Schmerz empfindet, alle unsere Nerven darunter leiden. Wir können nicht so gut arbeiten wie sonst. So kann auch eine Lähmung unserer geistlichen Nerven eintreten, sodass wir beinahe alles Gefühl verloren haben, aber gänzlich kann dieses nicht zerstört werden. Im 8. Verse gelangen wir zu dem diesem Briefe eigentümlichen Charakter. Der Apostel war nicht vergesslich, er erinnert sich eines jeden, wenn auch noch so geringen, Beweises der Liebe gegen ihn. Und er fleht in seinen Gebeten, dass sie alle Erkenntnis und geistliche Einsicht erlangen möchten, um das zu tun, was sich zu tun geziemte, um zu verstehen, worin sich ein Ding von dem anderen unterschied, damit sie Kenner des christlichen Pfades würden, indem sie nicht nur nicht in Sünde fielen, sondern die nötige Einsicht hätten, um in den vorliegenden Umständen gerade das Richtige zu tun. Denn unser Maßstab ist die Befriedigung des Herzens Christi, und es geziemt uns nicht, bei dieser oder jener Sache zu sagen, ich sehe nichts Böses darin. Der Apostel wünschte, dass die Philipper die Dinge jetzt so unterschieden, wie sie am Tage Christi im Licht erscheinen werden. Er sagt mit anderen Worten, ich wünsche, dass ihr an den Herrn Jesum denkt und wisset, was sein Herz erfreut. Denn alsdann genießt man durch die wirksame Kraft des Geistes Gottes die Wonne, Christo zu gefallen, und man erfreut sich an den Dingen, die vor ihm wohlgefällig sind. Beachten wir ferner, wie Paulus über den Prüfungen seiner vierjährigen Gefangenschaft, er war 2 Jahre in Caesarea und 2 in Rom, erhaben ist. Ich will aber, dass ihr wisset, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums geraten sind. Er hätte sagen können, wäre ich nicht nach Jerusalem gegangen, hätte ich dort den Juden, die mich veranlassten, dieses und jenes zu tun, nicht Gehör gegeben, so könnte ich noch frei umhergehen und das Evangelium predigen. Doch er spricht nicht so. Und ich möchte bei dieser Gelegenheit bemerken, dass nichts törichter ist, als auf Nebenursachen zu blicken. Es ist wohl möglich, dass wir nicht weislich gehandelt haben. Allein derjenige, welcher über den irdischen Dingen lebt, weiß, dass alle Dinge uns zum Guten mitwirken müssen. Ich weiß, sagt er, dass dies mir zur Seligkeit ausschlagen wird, durch euer Gebet und durch Darreichung des Geistes Jesu Christi. Wir lernen hieraus ferner, dass es eine wachsende Tätigkeit und Wirksamkeit des Geistes Gottes gibt, welche der Apostel die Darreichung nennt, so dass, wenn wir auch nicht eine abermalige Ausgießung des Heiligen Geistes in der Weise erwarten können, wie sie bereits stattgefunden hat, wir dennoch auf die Darreichung des Geistes und auf seine durch das Wort dienende Gnade rechnen dürfen und sollen. Nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts werde zu Schanden werden, sondern mit aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt Christus hoch erhoben wird an meinem Leibe, sei es durch Leben oder durch Tod. Wir sehen hieraus, dass der Gedanke an eine Vollkommenheit im Fleische nur Torheit ist, denn Paulus erwartete Christo in der Herrlichkeit ähnlich zu sein. Das Herz ist immer auf seinem rechten Platz, wenn es sagen kann, das Leben ist für mich Christus. Paulus hatte keinen anderen Gegenstand als Christum. Tag für Tag war Christus der Beweggrund seines Wandels. Er war der Gegenstand und das Kennzeichen desselben. Auf seinem ganzen Wege war Christus durch die Macht des Geistes Gottes sein Leben, so dass der Hass der Menschen und des Satan keine Macht über ihn hatte. Das Ich war praktischerweise verschwunden. Dachte er an sich selbst, so wusste er nicht, was er wählen sollte, ob hingehen und bei Christo ruhen oder bleiben und ihm dienen. Bei Christo zu sein war weit besser, aber dann konnte er nicht länger für ihn tätig sein. So war das Ich als Triebfeder verschwunden und Paulus rechnete hinsichtlich der Versammlung auf Christum. Doch sobald er erkennt, dass das Bleiben im Fleische nötiger ist um ihretwillen, sagt er, und in dieser Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und mit euch und bei euch allen bleiben werde, zu eurer Förderung und Freude im Glauben. Er selbst entscheidet kein Urteil vor Nero. Wenn er an sich dachte, so wusste er nicht, was er wählen sollte. Wenn er aber an diejenigen dachte, die Christo teuer waren und seiner Anwesenheit bedurften, so sagte er, ich weiß, dass ich bleiben werde. Der Herr gebe, geliebte Brüder, dass er unser einziger Gegenstand sei und wir uns nie von demselben abwenden lassen, damit wir sagen können, eines tue ich. Er schenke uns Gnade, wahre Briefe Christi zu sein, bis er kommt. Welch ein glänzendes und gesegnetes Zeugnis würde alsdann die Versammlung Gottes sein. Wenn wir weniger Kampf und Befürchtungen haben als Paulus, so hat dies seinen Grund darin, dass wir weniger Energie besitzen.